Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Dennis Bergmann.
Moin, Uli. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, Dennis, wir sprechen heute mal wieder über das Thema, wie immer hier, über das Thema Sylt. Und du bist sozusagen, kann man sagen, unternehmerisch, Start-up-mäßig tätig geworden, was Sylt angeht. Erzähl doch mal, was du, sagen wir mal, seit November sozusagen auf der Insel, für die Insel machst.
Genau, gerne. Und zwar ganz oben im Norden ist ja der Ellenbogen, dieses einzigartige Naturschutzgebiet. Und dort lebt eine Schafherde. Und mit dieser Schafherde, beziehungsweise mit dem Schafhalter dort, Jürgen Wolf Dietrichsen, arbeiten wir zusammen, denn wir wollen den ja doch leider in Vergessenheit geratenen Rohstoff Wolle wieder ins Gedächtnis bringen und wir verarbeiten diese Wolle zu regionalen Bettdecken und Kopfkissen.
Okay, das klingt jetzt ja erstmal recht einfach, aber es ist ja nicht so einfach, das Ganze. Also, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, solch ein Business zu machen?
Ja, das ist eine gute Geschichte, ehrlich gesagt, eine gute Frage. Also ich habe ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, aber ich bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich meine Kreativität und meine Schaffenskraft irgendwie doch eher dann dafür einsetzen möchte, nicht irgendwo in einem Büro zu sitzen und in Excel und PowerPoint zu versinken, sondern halt irgendwie gute physische Produkte zu machen. Und eigentlich habe ich mich hier in Hamburg mit was ganz anderem selbstständig gemacht und dieses Projekt auf Sylt mit dieser Schafwolle ist dann eigentlich so dazugekommen, weil die Idee war da und das Problem auch, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, dieses Problem, was wir da wirklich, also es ist tatsächlich ein Problem, was fast alle SchafhalterInnen hier in Deutschland haben, wahrscheinlich sogar europaweit. Und da habe ich einfach die Gelegenheit gesehen und gesagt, Mensch, hier können wir ein Projekt draus machen, wo wir Aufmerksamkeit generieren können, weil es natürlich auch einfach der Träger Sylt, sag ich mal, das ist ja schon, das hat eine hohe Aufmerksamkeit. Und wo wir einfach sagen können, das ist gut, weil das ist ein Projekt, wo wir wirklich mal versuchen, alles zu berücksichtigen, einfach ein gutes Produkt zu bauen und das muss, also schrie danach umgesetzt zu werden.
Ja, aber du warst auf Sylt?
Ja, richtig, genau.
Und dann hast du die Schafe gesehen?
Also richtig, genau. Also ich habe vor 6 Jahren jetzt ungefähr, habe ich plus minus, oh Gott, hoffentlich gibt das nicht noch ein Nachspiel. Also ungefähr so vor 6 Jahren habe ich meine Freundin kennengelernt und wir hatten so und irgendwann sagte sie zu mir, saßen wir auf der Couch und irgendwann haben wir darüber gesprochen, oder sie sagte es irgendwie so beiläufig so, ja, auf Sylt war ich noch nie. Und da habe ich das so gehört und bis es dann so 5 Minuten später, bis ich das in meinem Gehirn verarbeitet hatte, ich so, warte mal, was, du warst noch nie auf Sylt? Und da haben wir schon ein paar Jahre dann in Hamburg hier sind zusammengezogen und da habe ich gesagt, das machen wir nicht, das geht so nicht weiter. So, und dann sind wir tatsächlich im Mai über ihren Geburtstag sind wir dann nach Sylt gefahren und ich fühle mich im Norden immer, also je weiter nördlich, desto besser fühle ich mich immer pudelwohl. Und auch dieses Naturschutzgebiet Ellenbogen, das ist für mich echt so ein Ort, wo ich einfach abschalten kann, wo ich wirklich mal den Kopf einfach frei kriege. Und dann waren wir eben dort am Ellenbogen und haben diese Schafe gesehen. Und meine Freundin hatte auch einen super Bezug zu den Schafen. Und ihr gefiel das natürlich auch. Aber das war dann tatsächlich so dieser Moment, wo dann, also nicht nur, dass wir da auf Sylt waren und eine schöne Zeit hatten und sie auch mal Sylt kennengelernt hat, sondern es war dann auch der Moment, wo wir tatsächlich dann mit einer Idee nach Hause gekommen sind, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe da was. Ich glaube, das müssen wir mal, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Und dann hast du sozusagen, hast du dir überlegt, okay, wahrscheinlich musst du erstmal überlegen, was kann man damit eigentlich machen? Also dir kam so ein Gedanke, aha, okay, Schafe, Wolle und genau. Das kann man ja irgendwie dann verarbeiten. Genau.
Also ich schlafe tatsächlich selber seit 6 Jahren unter einer Schafwollbettdecke. Und ich bin, also
die kommt auch von Sylt oder die kommt einfach woanders her?
Die kommt tatsächlich wie viel sind es jetzt? Ich glaube, fünf oder sechs Tiere von den Eltern meiner Freundin noch mit der Hand geschoren und gewaschen. Und die haben halt irgendwann dann gesagt...
Das ist ja so, Wahnsinn, die haben also auch Schafe.
Die haben fünf, sechs Schafe, genau.
Und die sind, aber die stehen wo?
Die stehen in Lemgo in Nordrhein-Westfalen.
Ah, okay, gut.
Genau. Und richtig. Und da seit sechs Jahren schlafe ich jetzt eine Schafwolle, wo ich auch dazu... Hä? Also so Schafwolle war für mich einfach kein Thema tatsächlich. So, ich habe nach Daune geguckt, ich habe nach Kunstfaser geguckt, ich habe nach Baumwolle geguckt und Schafwolle... Ich wusste, es gibt Kamelhaar und solche oder Pferdehaar oder solche verrückte Sachen, aber Schafwolle dachte ich halt erstmal, naja gut, okay, schauen wir mal, probieren wir aus. Und da muss ich sagen, das war ja tatsächlich buchstäblich auch dann life-changing Moment, wie sich jetzt herausstellt. Und genau, also da war dann schon, wo ich gesagt habe, die Wolle, die kann, also die muss nicht, und das ist halt eben auch dieses große Problem. Diese Wolle ist teilweise so sehr in Vergessenheit geraten, also diese Rohstoffwolle so sehr in Vergessenheit geraten, dass Landwirte den teilweise hinten auf dem Acker einfach verbrennen. So. Und auch einfach nicht loswerden. Normalerweise werden also Düngepellets draus gepresst für einen Preis, der teilweise nicht mehr die Kosten der Schuhe deckt. Also das ist tatsächlich echt ein Problem. Also die Schafhalter und Schafhalterinnen müssen ja tierschutzmäßig die Schuhe einmal im Jahr mindestens durchführen. Also das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und wenn dann natürlich dieser Rohstoff, dieser wunderbare Rohstoff Schurwolle, der jedes Jahr nachwächst, der natürlich ist, der wirklich einfach so fantastische Eigenschaften hat und sich für so vieles eignet, der dann so in Vergessenheit geraten ist, dass der Schafhalter das nicht in der Lage ist, das so zu vermarkten, dass am Ende wenigstens die Kosten der Schuhe gedeckt sind, das ist irre. Also ich finde das ist echt ein Problem, ehrlich gesagt.
Nee, ich hatte mir ja auch ganz ehrlich gesagt, bis du sozusagen auch auf mich mal zugekommen bist mit dem Thema, gar keine Gedanken darüber gemacht, was man eigentlich aus dieser Wolle macht. Es ist ja klar. Und ich habe auch gedacht, okay, was kann man daraus machen? Und ihr habt ja nur diese Sache entwickelt mit den, das sind ja Bettdecken, sagt man dazu,
genau,
und Kissen.
Ja.
Aber bis es, also okay, dann hast du gesagt, ich mache dann Business. Dann musstest du ja erstmal, dann hast du gesagt, das sollen die Schafe vom Sylter Ellenbogen sein.
Richtig.
Und dann hast du sozusagen zu dem Schäfer, sagt man das so, Kontakt aufgenommen.
Genau, richtig. Also das war tatsächlich auch so, das war, jetzt glaube ich, da war Sylt und Schleswig-Holstein, einige Regionen da, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber das war da gerade Corona-bedingt, war das diese Modellregion, glaube ich, ne, wo die gesagt haben, so okay, wir versuchen uns nochmal wieder zu öffnen und mit Tests und so, also das war ja alles echt abenteuerlich. Aber, und das war auch die Zeit, wo wir eben da waren. Und dann, also bin ich quasi mit dieser Idee und auch dem Hintergrundwissen, dass mit der Wolle, dass es halt eben so ein Problem gibt, bin ich von Sylt mit meiner Freundin zurückgekommen. Und dann habe ich tatsächlich den Schafhalter angerufen. Und dann hatte ich ja auch so ein bisschen gesagt, ich sage, ja, ich vermute mal, das Problem gibt's hier auch. Das heißt also, dass die Wolle nicht richtig vermarktet wird, dass es da eigentlich keine Verwendung für gibt und teilweise auch dann zu einem Schrottpreis einfach verschleudert wird. Hauptsache, die Wolle ist weg, ne, nach dem Motto. Also es ist ja auch tierisch voluminös und nimmt Platz weg. Und das hat er so bestätigt, also der Wolf Dietrichsen, genau. Und hat er gesagt, ja, stimmt. Und dann habe ich halt eben, bin ich mit dieser Idee um die Ecke gekommen und in seiner norddeutschen, also wie ich finde, sehr erfrischenden norddeutschen Art hat er, also es war auch wirklich schwer am Anfang, ihn dafür zu begeistern, weil er hatte mir auch mal offen gestanden gesagt, also Herr Bergmann, am Anfang dachte ich, das ist irgendeine komische Idee hier, die so in Corona-Zeiten entstanden ist und dann ist wieder heiße Luft und passiert nichts. Aber inzwischen, und das war auch tatsächlich, es war auch relativ schwer, ihn dann wirklich auch zu catchen. Also wir waren dann mehrfach auf Sylt und haben dann auch...
Wirklich, da zählt es ja dann doch, dass man sich persönlich auch trifft.
Ja, klar.
So, ne? Klar, das ist ja wichtig.
Und also da, weil ich meine, der hat ja auch einfach super viel zu tun und ist auch super schwer zu greifen. Und wenn man natürlich mit so einer erstmal total absurden Idee um die Ecke kommt. Aber dann war es irgendwann soweit, dann haben wir uns getroffen und dann hatte ich natürlich PowerPoint-Folien, da hatte ich mein kleinen Tablet dabei und dann habe ich ihm da gezeigt, so das könnte ich mir vorstellen und dann bauen wir eine kleine Marke, wir bauen einen kleinen Online-Shop und wir haben halt eben diese Geschichte dahinter. Also diese Geschichte, dass und diese Herde ist ja halt auch eben so einzigartig, weil diese Herde ja wirklich, und das muss man sagen, das ist Wahnsinn, ich finde das so cool, dass diese Herde vollkommen frei, das ganze Jahr über, auf diesem Ellenbogen lebt.
Ja,
in diesem Naturschutzgebiet. Und wenn man Und wenn, also immer wenn ich da bin und dann sehe ich diese Schafe und in ihrem Gesichtsausdruck haben die diese Gelassenheit, diese Ruhe und die werden da durchgepustet von Wind und Wetter und die sind einfach, die sehen so glücklich aus, ne? Und das ist einfach, diese Tiere berühren mich wirklich jedes Mal, wenn ich da bin. Es ist irre, also ich schwärme da richtig von und das ist wirklich, und das ist glaube ich auch etwas, was dieses Projekt so besonders macht, weil halt eben diese Herde wirklich auch so unfassbar behütet da einfach leben kann. Und wirklich, also diese Herde hat dann natürlich auch eine Aufgabe tatsächlich, nämlich die Landschaftspflege und ist ja auch da eingebunden ins Ökosystem Ellenbogen. Aber diese Herde ist einfach, also das ist, ja, ich drifte hier total ab, weil ich so schwärme von dieser Herde, das ist wirklich Wahnsinn, ne?
Es kennt ja nun jeder, der nach Sylt kommt, der dann spazieren geht, sieht ja diese Schafe. Ja, sie sind Fotomotive, sie sind Postkartenmotive und ich meine von daher, und jetzt sind sie auch noch Bettdecke, hätte ich beinahe gesagt. Nein, aber du hast dann ja mit diesem Schafshirten, ne?
Ja, Schafhalter, ja.
Genau. Also ihr seid dann in Kontakt gekommen, ihr habt euch getroffen, du hast ihm das präsentiert.
Genau.
Er war dann irgendwann Feuer und Flamme für
das
Projekt.
Ja, vorsichtig gesagt. Also erstmal hat er gesagt, ja, müssen wir mal gucken. Weil ich habe natürlich gesagt, also dieses Projekt, also Sylter Dünwolle, das ist halt, also diese, wir haben ja gesagt, wir begrenzen das erstmal auf diese Herde.
Wie viele sind denn das etwa?
Roundabout 250 Tiere, ja, genau. 250 Schafe. Und es ist natürlich auch, also es ist dahingehend ein Projekt, weil es ist natürlich auch nicht skalierbar. So, es werden jetzt auf dem Ellenbogen von heute auf morgen werden jetzt nicht auf einmal 600 Schafe stehen, ne, sondern es bleibt eine relativ kleine Herde in diesem riesigen Areal. Und es ist halt aber wirklich einfach dann, dass wir wirklich versucht haben, mit diesem Projekt einfach alles zu berücksichtigen. Wir fangen beim Rohstoff an, bei der Wolle, dass wir also auch sagen, wenn wir daraus die Chance haben, ein hochwertiges Produkt zu machen, dann gehört es ja auch für mich zumindest dazu, dass die Schafe, das Tierwohl, da muss man ja eigentlich anfangen, dass das mit berücksichtigt wird. Und diese Schafe sind biozertifiziert. Das ist jetzt, ja gut, aber die leben ja auch einfach in diesem Naturschutzgebiet. Ne?
Also biozertifizierte Schafe.
Ja, der Schäfereibetrieb ist biozertifiziert tatsächlich, genau. Aber die leben halt auch einfach, die leben ja in der Natur. Also ich sag mal, die kriegen ja auch, ne, das ist ja, also die kriegen ja alles, was sie brauchen aus der Natur. Also das ist ja wirklich unberührt da, sag ich jetzt mal. Ne? Und also wir haben halt wirklich diese Herde, die da wirklich super toll in der Natur eingebunden ist. Wir haben dann natürlich aber auch den Schafhalter, der sich wirklich aufopfert. Und da kann ich, glaube ich, auch jetzt nicht nur für den Herrn Wolf Dietrichsen sprechen, sondern auch für alle Schafhalter und Schafhalterinnen. Weil, also ich habe jetzt auch schon mit vielen gesprochen und die sind Teil dieser Herde. Also es ist, die gehen bei Wind und Wetter. Das ist nicht mal mit dem Hund, wo es regnet, ich gehe mal Gassi. Das ist ein Fulltime-Job. Diese Tiere, das ist Wahnsinn. Also die opfern sich wirklich darauf auf und deswegen wollen wir auch diesem Rohstoff Wolle auch wieder einen Wert geben, weil das ist, am Ende landet das ja auch dann beim Schafhalter und das ist am Ende ja einfach nur der faire Preis sozusagen für die Wolle. Auch das muss berücksichtigt sein, weil ansonsten wäre es ja wieder, ja.
Du hast mir ja gesagt, dass es im Vorgespräch, dass es sogar so ist, dass teilweise diese Wolle einfach verbrannt wird auf dem Feld, ja, genau. Wenn man sagt, man weiß gar nicht, was man damit anfangen kann.
Richtig, also von bis. Also es gibt für ungewaschene, unsortierte Wolle, häufig werden also Düngepellets draus gepresst. Das ist auch tatsächlich, Schafwolle ist tatsächlich ein hochwertiger Dünger, also ein natürlicher Dünger, also es funktioniert wirklich gut. Aber das kriegst du natürlich nicht so vermarktet, dass du da irgendwie mit die Kosten, die dafür für die Schuhe entstehen, auch irgendwie dem Schafhalter da auch so irgendwie die Wertschätzung auch. Am Ende ist es ja eine monetäre Wertschätzung sozusagen und das kriegt man ja nicht vermittelt, wenn man am Ende, niemand ist bereit, viel Geld für Düngepellets auszugeben. So. Und deswegen, also das ist da tatsächlich begrenzt, aber mit einem Produkt wie eine hochwertige Bettdecke, ein hochwertiges Kopfkissen, wo man jahrelang drin schlafen kann, haben wir diese Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch, jetzt wird da nämlich ein Schuh draus, weil wir können durch diese Produkte, und da muss ich sagen, Eigenlob stinkt, sagt man ja immer, stimmt auch, aber ich muss sagen, ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben, ein Produkt zu schaffen, wo wir viele Sachen, also viele Probleme auch, die wir aktuell in der Welt haben, einfach nicht haben, weil wir wirklich von vorne bis hinten, glaube ich, ich bin gern offen für Verbesserungsvorschläge, an alles gedacht haben. Also wir haben nicht nur den Wert der Wolle, den wir widerspiegeln, wir haben nicht nur ein Produkt, was am Ende ein Naturprodukt ist, also diese Bettdecken und Kopfkissen, wie lange schläft man da drin? Ich schlafe in meinen jetzt seit 6 Jahren, die sind
Die sind aber, muss man nochmal dazu sagen, die sind ja aus, wie gesagt, von den Schafen der
Richtig,
Eltern.
Das genau.
Sind noch mal, das hast du ja schon gesagt,
genau. Richtig, genau. Also das ist
von Sylt. Das ist
genau.
Noch mal, das
also
ich, Punkt, nicht, dass es jetzt der.
Nein, genau. Also ich schlaf jetzt selber aus einer, also aus Wolle, aus einer anderen Herde. Aber, und ich würde sofort wechseln auf Sylter Dünwolle. Aber diese Bettdecken sind einfach, also ich schmeiße ja nichts weg, was noch gut ist. So, also.
Das wäre auch nicht nachhaltig.
Richtig, genau. Das wäre Quatsch einfach, genau. Ja. Und also ich warte auf den Tag, wo ich irgendwann wirklich einen plausiblen, für mich plausiblen Grund finde, wo ich sage, jetzt muss ich mal eine Bettdecke wechseln, jetzt kann ich endlich unter meiner Sylter Dünwolle schlafen. Aber dieser Tag ist leider noch nicht gekommen, tatsächlich.
Aber und jetzt interessiert mich mal, du hast gesagt, okay, es sind irgendwie 250 Schafe da, ne? Mhm. So, wenn ich jetzt, ein so ein Schaf schere, dann reicht das für eine Decke oder so. Ich muss da mal ein bisschen in die Größenordnung reinkommen. Ja,
genau. Also das kann man sich in etwa ganz gut so vorstellen. Also Rohwolle ist erstmal schmutzig, unsortiert und super voluminös. Das heißt also, diese Wolle, die da vom Schaf bei der Schuhe abgenommen wird, die geht erstmal in eine Wäscherei.
Also die kommen dann wahrscheinlich, die werden einfach in so Tonnen oder so, ist einfach gesammelt.
Ja, genau, in so große Säcke, genau.
Genau.
Die werden erstmal gesammelt und dann wird gewaschen.
Genau, aber das mit der Wäscherei musst du auch nochmal sagen, Dennis, das ist nämlich auch nicht so einfach.
Oh, es ist, ja, also es ist wirklich, also es ist überall ist Bottleneck. Also es ist wirklich, man kommt da eigentlich nicht richtig zur Ruhe, weil, also die Idee stand dann und dann haben wir angefangen, okay, wer kann jetzt zum Beispiel waschen? Wer kann jetzt auch dann Bettdecken draus machen, so wie wir uns das vorstellen? Ja, und tatsächlich ist es so weit gekommen, dass diese ganze Wollindustrie in Europa eben so sehr in Vergessenheit geraten ist oder teilweise auch schon ausgestorben ist, weil einfach alles Baumwolle und Kunstfaser ist, sag ich jetzt mal. Es wurde einfach weitestgehend ersetzt. Und das heißt also, man arbeitet da mit Spezialbetrieben zusammen, man arbeitet da mit Betrieben zusammen, die haben Maschinen, die sind aus Vorkriegszeiten, wo die auch gesagt haben, wenn hier was mit diesen Maschinen passiert, dann ist das eigentlich Genickbruch sozusagen. Also wirtschaftlicher Totalschaden, weil dann wäre es Marke Eigenbau. Niemand baut mehr sowas. Es gibt keine Ersatzteile. Dann wäre es Marke Eigenbau und dafür ist es dann immer noch ein so, in der Masse gesprochen, ein so unwertvoller Rohstoff, dass dann viele sagen würden, das lohnt sich nicht mehr. Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Also wir haben nur noch in ganz Europa nur noch ganz, ganz wenige Spezialbetriebe, die das können. Und ja, und deswegen ist es halt auch eben so super schwer. Also man hat da eine tolle Idee, das war tatsächlich am Anfang so ein kleiner Dämpfer, man hat da eine tolle Idee und dann guckt man, wer kann es machen und alle sagen, ja, also eigentlich haben wir auch gar keine Kapazitäten mehr. Und dann ist es halt eben auch so, wie du schon sagtest, Uli, es ist ungefähr, also nach dem Waschen, nach dem Kennen, da geht ja auch immer, dann hat man auch Verluste. Also die Wolle halbiert sich, am Ende ist es so roundabout immer so eine knappe Tonne Rohwolle und die halbiert sich dann ungefähr.
Aber von einem Schafen zusammen.
Genau, von einem Schafen zusammen und da ist natürlich auch so eine Wäscherei, wenn ich sage, ich brauche genau diesen Lot sozusagen, brauche ich wieder zurück, weil das ist meine Wolle und ich brauche genau diese Wolle zurück. Normalerweise, da kommen 40 Tonnen an und halb Europa fährt zu dieser Wäscherei und lädt da die Wolle ab. Und dann
aber
ist
wie
es
kannst du das denn, nicht, dass die dir dann plötzlich Wolle aus, hätte ich mal gesagt, oder nein oder sowas geben.
Richtig, genau.
Aber wie hast du das denn gekennzeichnet? Hast du die gefärbt vorher, dass du auch genau weißt, es ist deine Wolle?
Nein, genau, das ist tatsächlich ein Thema. Also wenn wir die da abgeben, die ganzen Säcke, wo in die Belgien. Wolle drin ist. Richtig, genau, das ist in Belgien, also halb Europa.
Entschuldigung, ich bin so neugierig.
Dennis, ja, aber, klar.
Also du kriegst ja dann die Wolle und Wie kommt die denn dann nach Belgien?
Da miete ich mir einen 3,5-Tonner und fahre die Wolle nach Belgien, ja.
Du selber fährst die dahin?
Ja, klar.
Bringst sie in die Wäscherei?
Macht ja keiner sonst.
Die ganzen Säcke kommen dann mit dir nach Belgien. Ah, und dann wird das, und dann sagst du, okay, bleibst du da? Nee, Quatsch.
Wie lange dauert das? Genau. Ja, das ist tatsächlich, also auch da muss man sagen, jetzt kommt das, wir reden jetzt hier, wir driften jetzt ab in viele Probleme, ne? Also,
jetzt kommt das, das ganze, große Ganze, dass man einmal versteht, wie
genau,
die
richtig.
Kette eigentlich funktioniert.
Ne? Aber das ist das nächste Problem. Wir haben unsere erste Wolle, haben wir dann bekommen aus Sylt, von Herrn Dietrichsen. Und dann war gerade diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann war das, ja auch schon jetzt ein paar Jahre her, aber es war ja gerade auch dieser Erinnerungstag, glaube ich, ne, diese Woche, wo und tatsächlich die Wäscherei in Belgien, wo halb Europa eben die Wolle hinfährt, die war auch mit betroffen, weil die ist direkt, also die Wolle wird gewaschen dort mit einem Quellwasser, da ist ein Fluss, also unmittelbar an dieser Wäscherei und der ist natürlich, man kann es sich vorstellen, wenn man die Bilder aus dem Ahrtal gesehen hat, auch dieser Fluss ist über alle Grenzen gesprungen und hat da Verwüstung angerichtet und wir waren dann, als die gerade wieder eröffnet hatte, also es ist auch alles komplett in Verzug geraten, weil diese Wäscherei war für Monate geschlossen. Das war gar nicht sicher, ob die überhaupt wieder aufmacht. Alternative wäre Polen. Polen kriegt es aber, also die Wäscherei in Polen kriegt es aber leider nicht so gut hin. ohne Chemikalien diese Wolle so für Heimtextilienqualität aufzubereiten. Und die nächsten Wäschereien, die mir dann bekannt sind, sind in Barcelona und in Portugal.
Oh krass, okay, das ist ja Belgien noch das geringste Übel von der Entfernung.
So, ich würde es super gerne, also ich sag mal, das ist auch schon eine Wolle, die also eine Menge an Wolle aus Sylt jetzt, die ich nicht mehr mit der Hand waschen kann. Das Trocknen ist auch ein Problem. Also ich brauche da einen Betrieb, der das vernünftig macht.
Genau, und wenn die Belgier kriegen das dann, du bringst das dann mit deinem 3,5 Tonner hin und dann, aber wie gesagt, dann schicken die das dann ein paar Wochen später zu. Oder?
Nee. Holst du wieder ab? Ja, hole ich wieder ab, genau.
Es dauert aber ein paar Wochen.
Das dauert Monate, ja.
Wieso?
Ja, also einmal ist natürlich ein super, also dieser ganze Prozess ist super komprimiert worden sozusagen, oder der ganze Prozess ist, also es ist alles durcheinander gekommen durch diese Hochwasserkatastrophe, weil das ist ja auch teilweise Wolle einfach abgeschrieben worden oder musste abgeschrieben. Zum Glück war unsere Wolle noch nicht dabei, aber da wurde auch ja natürlich Wert einfach zerstört, weil das dann durchs Wasser einfach zerstört worden ist. Und also da ist auch die gesamten Planung, wo man immer vorher eigentlich so verlässlich sagen konnte, das dauert ungefähr so 3-4 Monate. Dann hieß es dann, wir melden uns mal in 8 Monaten und dann müssen wir schauen, wo wir sind. Also es war so viel Ungewissheit und wo ich einfach dachte, okay, irgendwann werden die sich hoffentlich wieder melden und sich dazu entschließen, diese Wäscherei wieder aufzubauen. Und dann ist das nächste Problem, dann komme ich da an mit meiner knappen Tonne Wolle. Und da sagen die, ja, eigentlich machen wir hier erst ab 3 Tonnen. Weil normalerweise, da treffen sich ganz viele Schafhalter in Europa, ich sage jetzt mal zum Beispiel in Spanien oder so, oder wo auch immer, und die hauen dann den ganzen LKW, den 40 Tonner voll. Und dann fahren die mit diesem 40 Tonner dahin, liefern die Wolle ab und kriegen ein Mengenäquivalent quasi zurück. Also das ist so der einfachste Weg. Und wenn man sozusagen genau seinen Lot wiederbekommen möchte.
Was ja von größerer Wichtigkeit ist bei dieser Sylter-Dünenwolle.
Ja, und dann... Dann kommt und dann auch noch diese geringe Menge und dann aber auch noch genau diese Wolle zurück, dann gibt's da, ne, wie überall, gibt's da einen Aufpreiskatalog. Ja, und dann muss man das halt mit Geld regeln. Da muss man einfach bezahlen, weil ich sage, ich brauche genau diese kleine Minimenge an Wolle brauche ich genau wieder zurück und dann sagen die, ja, das kostet uns dann aber so und so viel mehr. Ist ja klar, da fällt ja auch mehr Aufwand an, da muss drauf geguckt werden etc. Aber das muss man dann einfach bezahlen.
Gut, aber dir ist ja alles gelungen. Also du hast ja, wie gesagt, im November dann den Shop scharf geschaltet sozusagen.
Genau, ja.
Und,
sehr gut.
Clever. Das heißt, es ist dir gelungen. Du hast das alles hingekriegt. Du hast dann auch die Decken, Kissen machen lassen.
Genau.
Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt.
Genau, richtig.
Wo werden die denn gefertigt?
In Niedersachsen, bei einer kleinen Manufaktur. Und da können wir wieder, da haben wir sozusagen wieder Made in Germany. Also wie gesagt, Wäscherei gibt es halt einfach nicht in Deutschland. Die Bettdecken und Kopfkissen werden dann in Niedersachsen in einer kleinen Manufaktur gefertigt. Und die, muss ich auch echt sagen, liefern eine super Qualität ab. Es ist auch ein kleiner Familienbetrieb. Und der Bettenmacher dort ist einfach super.
Aber cool. Die musstest du dir auch erstmal irgendwie suchen, oder nicht?
Ja, das stimmt. Und da hilft dann tatsächlich Netzwerk. Und dieses Netzwerk hatte dann glücklicherweise mein Schwiegervater. Und der hat gesagt, ich kenne da jemanden und den rufe ich mal für dich an. Und dann bin ich da mit reingeschlittert sozusagen, weil der hat eigentlich auch gesagt, ja, Kapazitäten. Schwierig. Also es ist, und das ist halt das Nächste, also es ist die ganze Kette über, es ist ein Bottleneck, es ist wirklich Wahnsinn. Also das Einzige, was tatsächlich verfügbar ist, und zwar jedes Jahr aufs Neue, ist die Wolle.
Genau, die Wolle.
Und dann ist es aber wirklich so, was man dann mit der Wolle macht, es ist, überall gibt's Probleme. Aber es ist ja umso schöner, dass wir diese ganzen Probleme gelöst haben und jetzt wirklich ein richtig tolles Produkt haben.
Jetzt hier unsere Dauerwerbesendung, sag mal, was kostet denn überhaupt diese wunderbare Decke?
Genau, also die gehen los, also wir haben immer Sommer-, Ganzjahres- und Winterdecken, das ist so der Standard, den wir sozusagen haben und dann in zwei Größen, das ist einmal 1,35 x 2 Meter und 1,55 Meter x 2,20 und dann ist zum Beispiel eine leichtere Sommerdecke im Standardmaß, geht bei 229 Euro los, ja.
Ist das nicht auch, was kostet so eine normale Daunendecke, wenn man die jetzt kauft in irgendeinem Bettenhaus oder sowas?
Also von bis. Also man muss auch ganz klar sagen, man kann auch bei... Ist das teuer als
229 Euro jetzt?
Ich finde ehrlich gesagt ich finde es nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, also klar, man muss ganz klar sagen, 200 Euro in der heutigen Zeit, 300 Euro auf den Tisch zu legen, können nicht alle. Und das ist auch vollkommen okay, dass das nicht alle können. Wir haben ja auch nur im Jahr roundabout 250 Decken. Also wir können ja gar nicht alle beliefern sozusagen, selbst wenn wir es wollen würden.
Das ist doch toll. Das ist eben auch, das ist ja eine Verknappung sozusagen.
Ja, eine Verknappung, ja, okay. Aber am Ende ist das tatsächlich, weil wir halt, und das ist auch wieder also für mich ist das ein Projekt, wie gesagt, es ist nicht skalierbar, man kann damit keine Selbstständigkeit aufbauen. Ne? Es ist ein Projekt, wo es einfach darum geht, einen in Vergessenheit geratenen Rohstoff wieder in Erinnerung zu holen. Einfach, wir haben, also wirklich, wenn man diese Decken dann hat, vielleicht um den Kreis auch zu schließen, wenn man jetzt nach 6, nach 5, nach 10, nach 20 Jahren sagt, okay, diese Decke tausche ich jetzt mal aus, dann nehmen wir die alte Decke zurück. Das ist dann ein Bio-Baumwoll, Perkal-Baumwolle, ist es eingesteppt. Also es ist die Wolle sozusagen das Vlies innen drin. Und die Baumwolle wird recycelt. Und dann nehmen wir die Wolle und dann machen wir da Dünger draus.
Aha, also das heißt, es ist nicht nachhaltig gedacht, das Ganze.
Richtig. Und da schließt sich der Kreis, weil es ist wirklich ein Kreis. Also wir nehmen dankbar diesen Rohstoff Wolle von diesen Tieren auf dem Ellenbogen, nehmen wir an. Und am Ende haben wir ein gutes Produkt, nutzen dieses Produkt langlebig. Und dann am Ende sagen wir, okay, jetzt wird es quasi kompostiert und dann buchstäblich kompostiert. Es wird nicht einfach weggeschmissen. Also man kann theoretisch, wenn man jetzt zu Hause einen kleinen Garten hat oder so, dann kann man auch die Wolle, kann man auch selber sich das quasi rausschneiden und kann die Wolle auch dann selber bei sich im Garten oder in der Topfpflanze zu Hause oder wo auch immer, kann man dann als Dünger auch verwenden, weil es ist.
Also muss man gar nicht, brauche ich ja gar nicht zurückschieben. Ich kann sie einfach, ich zerstöre die dann und mache daraus.
Genau, wenn man selber das dann möchte, dann und kann und sagt so, hier, ich habe dafür Verwendung, dann kann man das natürlich selber machen.
Ja. Aber, oder du kannst es, machst es du es dann, dann kannst du sozusagen wieder an Abnehmer weiterverkaufen sozusagen.
Ja.
Gibt es denn noch weitere Produkte, die du jetzt, du hast ja Decken und Kissen,
genau,
die du jetzt daraus machen könntest? Kann man nicht auch Klamotten daraus machen?
Ja, das ist
Schafshemd.
Ja, das wäre natürlich super
Pullover
cool.
Doch, muss Pullover cool sein. Das
stimmt,
ist doch
so teuer.
Oder nicht?
Ja, so teuer, genau. Ja, aber auch da ist das Thema, es gibt nur noch, auch da gibt es ganz, ganz wenige Spezialbetriebe. Einer spontan würde mir einfallen. Mit dem habe ich aber tatsächlich noch keinen Kontakt aufgenommen. Vielleicht in Zukunft. Aber da muss man natürlich auch schauen, wir haben relativ wenig Wolle jetzt für dieses Projekt speziell. Und da ist natürlich auch schon so die Frage, was machen wir mit dieser wenigen Wolle? Und bei den Klamotten, da hat man dann auch so ein Modethema, dann ist man vielleicht mal mit einer Farbe raus aus der Mode und dann wird das nicht mehr gekauft und dann ist es am Ende, bleibt es dann liegen und so. Und so eine Bettdecke ist halt einfach, die nutzt man und dann, die kann man sich auch in einen, weiß ich nicht, was von irgendeiner Marke dann schönen Bezug, also da, ne, also die verschwindet quasi einfach und dann kann man das einfach genießen.
Kriege ich denn zu dieser Decke oder so ein Zertifikat, wo dann drin steht, das ist die Sylter Blabler Wolle und die ist dann und dann sozusagen, gibt es da irgendwie was dazu oder habt ihr da?
Also es gibt ein Etikett, da steht Sylter Dünwolle dran und dann kann man jederzeit natürlich an den Ellenbogen fahren und sich die Schafe da angucken. Aber es ist, ich stehe dafür mit meinem Namen und mit meinem Gesicht gerade und das ist halt die Wolle. So, dafür bin ich angetreten.
Sag mal, das ist doch eigentlich krass. Das heißt, du hast sie natürlich, klug wie du bist, das auch eintragen lassen, Sylter Dünwolle, richtig? Das ist jetzt geschützt.
Also Sylter Dünwolle ist jetzt eine eingetragene Marke. Ja,
Wahnsinn, genau. Das gab es also auch wirklich vorher nicht, ne? Weil es ist ja, du weißt ja, Sylt ist ja, es wird ja auf Sylt inzwischen alles vermarktet. Du kriegst ja eigentlich alles, was mit Sylt ist.
Und das ist auch, warum auch der Herr Wolf Dietrichsen am Anfang sehr skeptisch war, weil er hat auch gesagt, es kommen viele Leute, die wollen mit Sylt, irgendwie wollen die da mitreiten, mitfliegen und dann kommt aber halt auch irgendwas dabei raus, was dann halt irgendwie nicht so wirklich syltig ist, aber Sylt halt draufsteht. Und da sind wir tatsächlich wirklich einer Meinung, dass das aus der Wolle vom Sylter Ellbogen wirklich ein Sylter Regionalprodukt ist. Ein echtes Sylter Produkt. Wie cool ist das?
Das ist sehr cool, aber aktuell gibt es ein kleines Problem, das ist das Wetter. Weil eigentlich hättet ihr schon längst wieder die sogenannte Schuhe haben wollen.
Richtig, genau. Also tatsächlich ist es so, also die Tiere leben da ja völlig frei in den Dünen. Und es gibt ganz, ganz wenige Tage, die Schuhe ist einer dieser Tage, wo die Herde einmal zusammen getrieben wird sozusagen, also aus den Dünen herausgetrieben wird, da hilft Halb List mit und ganz, ganz viele, also gibt es eine große Gruppe, wo dann ein Termin kommuniziert wird für diesen Termin, deswegen aktuell, das Wetter ist halt echt bescheiden gerade, norddeutsch bescheiden, weil der Termin wurde jetzt schon ein paar Mal abgesagt, eigentlich hätte schon die Schuhe stattfinden sollen, aber das Wetter lässt es einfach nicht zu, weil die Wolle muss natürlich, wenn die geschoren wird, muss trocken sein, weil ansonsten kann man die halt auch nicht lagern, dann fängt die an zu schimmeln und auch die Tiere sind natürlich auch, wenn sich die Wolle dann bei so Dauerregnern, also es wird auch einfach schwer dann, ne? Und genau. Ja, und deswegen, also wir warten jetzt alle auf gutes Wetter, mal am Stück, zumindest trocken, muss noch nicht mehr die Sonne scheinen, aber dann werden die Tiere wieder zusammengetrieben und dann werden die in kleinen Gruppen geschoren. Da kommt ein Schertrupp vom Festland und mit denen arbeiten sie auch schon seit Jahren zusammen. Und genau, und dann ist das wirklich, das ist ein richtiger Power-Tag, weil da wird von morgens bis abends werden diese Tiere dann geschoren. Und das ist, ich habe mal selber so einen Schafscherkurs gemacht. Wenn ich mitreden will, dann muss ich ja wissen, worum es geht. Und das ist so eine verrückte Arbeit einfach. Es ist so anstrengend. Also ich bin jetzt kein Superathlet, aber ich würde mich schon als sportlich bezeichnen. Aber nach einem Schaf, mir taten Muskeln weh. Da hätte ich nie gedacht, dass es da überhaupt irgendwas gibt. Also es ist wirklich ein irrer Knochenjob. Und also das ist ein sehr, sehr anstrengender Tag für alle Beteiligten. Aber am Ende ist...
Zieht das Ergebnis, ziehen die Decken. Und es wird ja, wie gesagt, vielleicht bald das Wetter mal besser, dann kann man auch diese Schuhe wieder machen.
Genau.
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz fragen.
Gerne.
Du bist ja eigentlich in deinem früheren Leben, hast du Versicherungskaufmann gelernt.
Richtig.
Studiert, ne?
Ja, genau.
Und dann warst du als 4,5 Jahre oder so als Unternehmensberater tätig.
Mhm. Ja.
Also gesichertes Einkommen.
Ja, ja.
Bonizahlung und so.
Ja, Firmenwagen war schön. Ja.
So. Warum, das ist ja, wir sind leider schon so fortgeschritten mit der Zeit, warum hast du gesagt, ich mache mich selbstständig, weil du hast ja noch ein zweites Startup, können wir gleich noch einmal erwähnen.
Ja.
Warum hast du gesagt, ich will nicht mehr Unternehmensberater machen?
Weil, also es hat mir Spaß gemacht, das muss ich dazu sagen. Also ich hatte da, es hat mir wirklich Spaß gemacht, der Beruf, aber irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube mit meiner, in Anführungsstrichen, Kreativität. Ich erfinde das Rad ja auch nicht neu, Schafwolldecken oder, ne, das gibt's ja schon. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass ich da einfach mit den Ideen, die ich hatte, einfach in Anführungsstrichen mehr Wert stiften kann, als wenn ich irgendwo bei einem großen Konzern irgendwie ein IT-System anpassen muss, damit da irgendwelche Rechnungslegungsstandards wieder funktionieren dann in Zukunft. Und da muss ich sagen, das ist auch wichtig, Buchhaltung ist wichtig, weiß ich ja jetzt als Unternehmer. Aber ich muss sagen, ich glaube einfach, also ich möchte das einfach nicht machen. Ich habe einfach gesagt, ich sehe, das ist wichtig und da gibt es auch viele kluge Köpfe, die sich da wirklich auspowern können. Aber eigentlich mit meinem ersten Tag in der Unternehmensberatung hatte ich dann schon diesen Reiz irgendwie, eigentlich möchte ich, glaube ich, später was mit physischen Produkten machen.
Genau, du hast, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ganz kurz, bei der Sylter Dünenwolle wird ja auch, wenn die verkauft wird, geht auch irgendwas an einen guten Zweck, ne?
Ja, genau. Also auch da haben wir wirklich an alles gedacht, weil dieses Projekt soll wirklich einfach nur zeigen, was für Möglichkeiten es gibt. Und wir haben, glaube ich, wirklich, also ich betone das jetzt nochmal, ich habe wirklich, glaube ich, an alles gedacht. Und wir unterstützen hier den Verein Hanseatic Help, weil...
In Hamburg.
In Hamburg, richtig, genau, weil, und das ist nämlich auch etwas, wir haben uns Gedanken gemacht, in Hamburg gibt es viele obdachlose Menschen. Als wir die Ideen hatten, das war, irgendwann hatten wir da, ich glaube, das war roundabout Oktober auch, wo wir wieder so eine kleine Session hatten, also meine Freundin und ich, wo wir uns zusammengesetzt haben, gesagt, okay, wie gehen wir das jetzt an, wie wollen wir das jetzt irgendwie machen?
Ist deine Freundin auch komplett damit bei?
Nee, gar nicht. Aber sie unterstützt mich natürlich gedanklich und hat auch immer tolle Impulse und Ideen und ist da auch immer so ein kritischer Spiegel, sag ich mal, weil manchmal verliert man sich auch in so einer Fantasiewelt und dann braucht man irgendwie jemanden, der mal sagt, so, aber jetzt mal hier zurück in die Realität. Und da war es tatsächlich so, dass es war noch nicht wirklich kalt, es war im Oktober und es gab schon wieder die ersten Kältetoten. Jetzt ist es ja leider so, dass Bettdecken Hygieneartikel sind, also die kann man jetzt nicht einfach beliebig verteilen und dann wieder waschen. Und aber wir haben halt eben gesagt, okay, wir müssen anders unterstützen und deswegen unterstützen wir monetär das Winternotprogramm vom Hanseatic Help e.V. hier in Hamburg. Ja.
Das ist immer eine gute Sache. Jetzt noch ganz zum Schluss, genau, du machst auch noch Öl.
Ja, genau. Das ist das, was ich eigentlich mache. Und zwar habe ich hier in Hamburg eine gläserne Ölmühle gegründet. Genau, Elbmüller. Ja.
Wieso gläserne Mühle?
Also weil wir haben tatsächlich in Barmbek Süd eine kleine Manufaktur, wo eben unsere Bioöle, auch da regionale Rohstoffquellen, wo die eben entstehen und die ist von innen, von außen komplett verglast. Man kann immer genau sehen, wie es entsteht, weil auch da ist mir halt eben einfach wichtig, dass das, was ich mache, dass die Produkte, die ich fertige, sollen transparent sein. Es soll also genau klar sein, wo es herkommt, wie es gemacht wird und einfach wieder faire, ehrliche, handwerkliche Produkte. Und das möchte ich eben auch mit Elbmüller, mit den Speiseölen hier aus Hamburg auch verkörpern und vermitteln, ja.
Wie witzig, Elbmüller, ja klar, passt ja.
Auch, cool, oder?
Hast sie auch schützen lassen, ne?
Ja.
Und das heißt, ihr tatsächlich, wirklich, also das Öl wird dann tatsächlich dort in Barmbek Süd vor Ort hergestellt.
Ja, ja.
Genau. Wahnsinn.
Ja, das ist schon cool, ja.
Klar, und du hast ja aber wirklich jetzt bei allen beiden Projekten ja auch bist erstmal mit eigenem, also mit Geld reingegangen, logischerweise.
Ja.
Und das muss ich ja dann auch quasi irgendwann mal monetarisieren, wie man so schön sagt.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Jetzt die Frage nochmal ganz kurz: läuft es mit deinem Öl?
Also absolut, ja. Also es ist, die Nachfrage ist tatsächlich da. Hätte ich, also auch da hatten wir einen wirklich einen tollen Start und auch ganz, ganz viele Interessierte, die schon vorbeigekommen sind. Und also wirklich auch die Supermärkte, die haben auch Lust auf die Produkte. Und also es ist, muss ich wirklich sagen, auch da haben wir auch schon tolle Kooperationen, zum Beispiel mit Elbgold oder mit der Hobenkück. Also auch da muss ich echt sagen, Hamburg ist einfach ein klasse Standort.
Sehr gut, du bist also ausgelassen. Kurze Frage noch, wo lebst du in Hamburg, in welchem Stadtteil?
In Winterhude, beim Stadtpark.
Ja. Beim Stadtpark, genau. Und du bist aber ein waschechter Hamburger?
Ja, genau.
Und wo bist du, wo kommst du hier aus Hamburg?
Aus Rissen tatsächlich.
Aus Rissen, okay.
Ja, aus also, dem Klövenstein, wir ganz im Westen, ja.
Genau. Ach, herrlich, genau. Und Sylt sozusagen, bist du denn auch mal auf Sylt zum Urlaub oder ist das für dich immer jetzt das Geschäftliche? Oder wie,
ja,
bist du auch mal eine Woche da? Oder?
Ja, also es ist tatsächlich, also mit Urlaub und eine Woche mal freinehmen, das ist tatsächlich gerade schwierig. Aber ich bin regelmäßig auf Sylt, weil ich natürlich auch da auch Herrn Wolf Dietrichsen besuche oder auch Frauke Bengsch, die da uns auch ein bisschen unterstützt im Vertrieb der Decken. Und natürlich auch da nutze ich immer die Chance, wenn ich auf Sylt bin, dann bin ich da einen halben Tag auf dem Ellenbogen und dann ist das schon, das ist für mich schon,
sozusagen,
ist, ne? Ich bin da, wenn ich da vom Ellbogen dann wieder runtergehe, dann bin ich ein ganz anderer Mensch wieder, ja.
Sag mal, und habt ihr denn, du siehst mich faszinieren, diese Decken, habt ihr denn aber auch mal drüber nachgedacht, dass ihr das auch im stationären Handel anbietet? Also wäre zum Beispiel cool, zu, auf Sylt zu sagen, hey, bei Herrn Jensen, komm, pass auf, hier ist eine Ecke.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, aber das ist tatsächlich dann wieder so ein Punkt. Diese Bettdecken sind super voluminös, also es ist schwer, das Ding, also die Dinger zu lagern, weil man muss natürlich auch dann einen gewissen Auswahl vorrätig haben, an Größen, Variationen etc., also Sommer, Ganzjahr, Winter oder dann verschiedene Größen. Und dann sagen auch viele, ja, wir wollen das halt nicht lagern. Wenn man den Vorrat haben möchte, dann ist natürlich auch das Thema des Finanziellen, wer finanziert das dann vor sozusagen, also wird mir die Ware dann abgekauft. Also da ist es dann halt auch immer schwierig und ich hatte jetzt schon Gespräche und das finde ich dann immer, das ist so ein bisschen traurig, weil wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dieses Produkt, was wir da haben, ist sehr gut, was auch angenommen wird. Aber wenn es dann natürlich heißt, steht auch Sylt drauf, verkaufst doch fürs Doppelte und wir verdienen dann quasi die Hälfte mit, also 100% Markup, wo ich sage, nein. Also das mache ich einfach nicht, weil nee, finde ich, steht einfach in keinem Verhältnis. Und es muss auch irgendwo mal gehen, dass einfach ein gutes, ehrliches, faires Produkt auch mal nicht gleich irgendwie 600 Euro kostet, Punkt.
Das ist, Dennis, das, da wir schon überzogen haben, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Ja, okay.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Gast warst.
Ich danke dir, vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.